Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Generell die Münchner Podcast-Szene könnte eh noch viel besser vernetzt sein, ne? Also man hat immer so das Gefühl, wenn man auf Partys ist und so und redet mit Leuten, dass irgendwie jeder Zweite einen Podcast hat. Aber irgendwie Leute, die das jetzt nicht nur mal so machen, irgendwie mit Anchor oder so, dass die sich untereinander kennenlernen und vernetzen und vielleicht auch voneinander lernen, ist leider noch nicht so und deswegen habe ich mich voll über die Einladung gefreut. Also erstmal ein großes Hallo. Wer bin ich? Ja, ich bin Christian Alt. Ich mache seit 2014 Audio. Mein Spezialgebiet steht da, ist Audio erzählen. Ich habe auch andere Interessensgebiete. Ich habe früher beim Bayerischen Rundfunk angefangen. Ich habe ganz viel gemacht zu Internet und Technologie und Zusammenhang mit der Gesellschaft. Und dann habe ich vor ein paar Jahren eben mit KollegInnen Kuhn und Niere gegründet. Fun Facts über mich vielleicht. Ich habe auch ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben mit einem Kollegen vom BR. Das heißt, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Kann man immer noch kaufen. Ist vielleicht auch immer noch relevant, wenn man sich anschaut, wie manche Leute da draußen gerade unterwegs sind. Ich habe mal eine fiktionale Webserie geschrieben, an die sich niemand erinnert und deren Namen ich jetzt gerade nicht sagen werde. Und ich wollte mal Lehrer werden und nicht Journalist. Aber ich habe noch nicht mal das erste Staatsexamen. Genau. Ich habe dann irgendwann nämlich während des Studiums angefangen, mich für Radio zu interessieren, habe dann ein Praktikum gemacht beim Bayerischen Rundfunk und bin dann dort irgendwie hängen geblieben und wollte eigentlich dann auch nie wieder zurück an die Uni oder an die Schule. Hat mich nie interessiert danach. Heute, ich soll ja einen Vortrag halten über Kugel und Niere. Ich kann ja erstmal die Origin Story von Kugel und Niere erzählen. Also wir sind damals zu sechs gestartet. Inzwischen sind es nur noch vier aus dem Gründungsteam. Das hat damit zu tun, dass einer einen sehr, sehr geilen Job bekommen hat in Südamerika. Der ist nämlich jetzt Auslandskorrespondent für die SZ, was ich ihm sehr, sehr gönne, der Christoph. Und der Otto hat einen sehr, sehr geilen Job beim BR bekommen. Der ist da jetzt noch zuständig für Podcasts. In dem Team ist der ansässig. Wir sind aber noch zu viert da. Also wir sind Michael Badlewski, Elisabeth Fee, Anna Bühler und eben ich, Christian Alt. Und wir kennen uns alle vom Bayerischen Rundfunk, wie das halt so ist, wenn man irgendwie jung ist, bei einem jungen Radiosender arbeitet. Wir haben bei Puls damals alle angefangen und haben dort auf dem Balkon beim Rauchen uns mal unterhalten über Podcasts und was in den USA so geht, was wir so hören, weil für uns war das damals wie eine neue Welt, ne? Also ich bin zum Radio gekommen, weil ich den Zündfunk so mag. Also ich weiß nicht, ob ihr den Zündfunk kennt. Auf Bayern 2. Ich habe damals auch durch den Zündfunk Podcasts erst überhaupt kennengelernt. Als ich dann angefangen habe, 2009, glaube ich, die Zündfunk-Generatoren zu hören, während meiner Arbeit, ich hatte so einen richtig beschissenen Studentenjob. Ich habe das Kinoprogramm eingegeben, digitalisiert, aus ganz Deutschland. Da kamen dann so Faxe angeflogen und man musste so ein ganzes Stapel Faxe digitalisieren und eintippen. Das war eine sehr, sehr hirnlose Arbeit. Und währenddessen habe ich immer Podcasts gehört und habe mich in das Medium verliebt und wollte dann immer zum Zündfunk, bin dann dort gelandet. Trotzdem war es dann aber so, als ich dann die Sachen aus den USA gehört habe, also This American Life und Radiolab und dann eben auch die erste Staffel von Startup und natürlich auch Serial, also alles, was so in den Dunstkreis 2014, 2015 rauskam, da war ich wirklich total geflasht. Also es war so, als würde einfach jemand sagen, ne, also bisher hast du immer ich suche gerade ein Sprachbild, das nicht despektierlich ist gegenüber dem deutschen Radio, weil ich das sehr, sehr mag. Also bisher haben wir immer Holzschnitt gemacht und einen Kupferschnitt, da gibt es verschiedene Techniken und dann kommt irgendjemand umher und sagt, hey, guck mal, hier sind irgendwie Ölfarben, damit kann man auch ein Bild malen. Und ich denke mir so, krass. Also es ist ganz neue Ausdrucksweise, es hat sich alles irgendwie neu und spannend angehört und angefühlt. Und so wie mir ging es dann eben auch anderen Kollegen, und es waren eben die besagten Mitgründer dann von Kugel und Niere. Und wir haben dann immer auf dem Balkon beim Rauchen überlegt, okay, was können wir denn machen? Wollen wir irgendwie was Ähnliches machen? Und haben dann eben ein Format gepitcht an Audible. Die hatten damals einen Call for Podcasts, so hieß es. 2016 war das. Und haben ein Format gepitcht, das damals noch den schrecklichen Titel Ups hatte. Nachdem irgendwie wir uns gegenseitig davon überzeugt haben, dass irgendwie ein Format, das irgendwie so klingt wie Ups, die Pannenshow auf Super RTL vielleicht ist nicht die beste Idee wäre, haben wir es dann Der Moment genannt. Weil worum geht's? Es geht um Momente, die das Leben unserer ProtagonistInnen verändert haben. Also in der ersten Folge, vielleicht mal ganz prototypisch, in der Pilotfolge geht es um jemanden, der ist in einem Trunkenheitsrausch in ein Museum in Nürnberg eingestiegen. die hatten da zufällig ein Fenster offen und dann läuft er nachts mit einem Kumpel besoffen durchs Museum. Das ist ein richtig geiler Tag gewesen. Es war der Tag der WM. Deutschland wurde gerade Weltmeister 2014. Und er ist besoffen im Museum und dann nimmt er so ein Bild von Emil Nolde von der Wand und will das mit nach Hause nehmen. Macht es dann doch nicht, aber als sie wieder rauskommen, ist da die Polizei und er verbringt das nächste halbe Jahr in Untersuchungshaft. Und das hat wirklich der Typ war Student, das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und das war so ein bisschen die Vorlage für ganz viele Geschichten, die wir eben bei dem Moment erzählen. Es geht um Menschen, die einen Unfall haben. Wir hatten die Geschichte von einer Frau, bei der klopft plötzlich jemand morgens, es ist in China und dann steht da der Anwalt von Edward Snowden und sucht nach Unterkunft für den, bevor er irgendwie ausreisen kann nach Russland. Die Frau ist selber Flüchtling gewesen in China und hat bis heute noch Probleme mit den Behörden, dadurch, dass sie eben Obdach gewährt hat. Na, das sind solche Geschichten, wo so ein Moment eine Entscheidungssituation hervorruft und danach ist alles anders. Das fanden wir damals ein gutes Konzept und finden es auch immer noch ein gutes Konzept, haben das bei Audible gepitcht. Und Audible hat gesagt, ja cool, hätten wir gerne. Und jetzt kommt der große Unterschied zu dem, was wir bis daher kannten. Bis dahin haben wir nämlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Und wenn du so ein Format machst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also bei BR zum Beispiel, dann sagen die, total schönes Format, finden wir super. Lass doch mal vielleicht 4 Folgen machen und irgendwie schauen, ob man da eine Reihe draus machen kann. Und Audible hat gesagt, ja, wir hätten gerne 24 Folgen. Und wir dann so, okay, können wir machen, kriegen wir hin. Ja, und dann über diesen Auftrag mehr oder weniger ist unsere Firma dann entstanden, dass wir eine Podcast-Firma sind, die jetzt anders ist als die anderen Labels. Wir sind auch, ich würde uns, glaube ich, auch nie als Label bezeichnen, weil das machen andere auch besser. Also ich sehe uns tatsächlich viel, viel eher als Auftragsproduktionsfirma oder Podcast-Produktionsfirma. Also jemand hat irgendwie eine Idee, kommt zu uns. Und im Idealfall machen wir die Idee besser und machen daraus ein gutes Produkt. Oder, was die meisten unserer Formate betrifft, wir haben eine Idee und wir gehen zu jemandem und sagen, lass das doch mal machen, wir finden das gut. Und dann sagt jemand, cool, hier ist Geld, mach das doch mal. So ungefähr war das ja dann auch bei dem Moment. Das Format ist letztes Jahr dann in Frühruhestand geschickt worden, sage ich jetzt mal. 72 Folgen haben wir gemacht, also wirklich viel. Für ein Format, das ein paar Jahre eben läuft. Und warum haben wir es in den Ruhestand geschickt? Weil wir gemerkt haben, ja, wir wollen noch mal was anderes machen. Das ist jetzt dann vielleicht betriebswissenschaftlich die beste Entscheidung, aber es war für uns kreativ irgendwie die beste Entscheidung, weil wir dann Zeit hatten für andere Dinge. Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel Made in Germany. Ich führe euch jetzt durch die Sachen, die wir gemacht haben und würde dazu Sachen erzählen. Ich hoffe, das ist nicht irre langweilig. Wenn ihr findet, das ist boring as fuck, dann bitte unterbrecht mich. Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel Made in Germany. Das war ein Doku-Podcast für Audible, zusammen mit dem Spiegel. Den habe ich auch gehostet. Das war eine irre, irre aufwendige Recherche, eine irre Story. Ne? Also du hast ein Projekt, das über 30 Jahre sich erstreckt, mit keinem klaren Protagonisten. Also normalerweise ist es so, wenn man eben solche Storytelling-Podcasts erzählt, du brauchst eigentlich immer irgendeinen Anker, an dem du dich festhalten kannst. Du brauchst eigentlich so einen Helden, dem man folgen kann, der irgendein menschliches Problem hat, das ich verstehe. Hier ging es ja um ein Flughafenprojekt, das so grandios gescheitert ist. Das war total schwer. Aber ich finde die Story bis heute komplett abgefahren, weil ich auch so ein kleiner Nerd bin. Und mich haben dann diese ganzen Details an dieser Recherche so massiv interessiert. Ne? Also wenn du dann erzählt bekommst, wie das dann ist. Die interessanteste Folge für mich war zum Beispiel Folge 6. Da ging es darum, was ist eigentlich passiert nach 2012, als diese Eröffnung verschoben wurde, bis 2020. Warum hat das Ding irgendwie 8 Jahre nicht aufgemacht und war Renovierung? Und das Problem war die ganze Zeit, dass es in so einem Angstzustand war auf dieser ganzen Baustelle und dass jedes Ding 3- und 4-fach abgenommen werden musste. Und die haben dann so wirkliche Tests gemacht. Ne? Also so zum Beispiel Entrauchungsklappen, das ist so ein Ding, wenn der Rauch in die eine Richtung strömt, müssen die halt so einen Druck aushalten von der Gegenseite, damit der Rauch jetzt nicht irgendwie wieder zurückläuft, ne, wenn du Dinge absaugst und so. Und dann war diese Entrauchungsklappe nicht genau genehmigt. Dann mussten die ins Labor gehen und dann eben diese Entrauchungsklappe über wochenlang testen, ob die dann auch standhält, ob das alles funktioniert. Und dann muss derjenige dann nochmal was abzeichnen, der muss zum nächsten gehen und nochmal was abzeichnen. Und es ist ein kompletter Wahnsinn, wie detailliert dann am Ende gearbeitet wurde. Und es hat einfach Jahre gedauert. Und so Sachen haben mich total interessiert an diesem Projekt. Und finde ich auch absurd. Also es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unser erstes großes Projekt auch mit dem Spiegel zusammen. Auch daraus entstanden ist, wie gesagt, haben, hey, lieber Spiegel, ey, habt ihr diese Recherche? Habt ihr nicht Bock, irgendwie das als Audio zu machen? Und die so, ja, warum nicht, liebe Produktionsfirma, die bisher nur einen Podcast hat und wo wir sonst nicht wissen, was ihr sonst macht. Klar, also auch da fanden wir wirklich toll, dass der Spiegel das mit uns gemacht hat. Bin ich mir auch sehr dankbar. Dann, Lin ist nicht allein, ein anderes Projekt. Also es ist bei uns so ein bisschen schwierig, hatte ich jetzt schon öfter das Problem, so zu sagen, was wir alles machen. Weil wir machen im Großen und Ganzen, haben wir drei Säulen von unserem Geschäft. Das eine ist klassische Wissenschaftsinhalte, da kommen wir gleich noch zu. Das ist dieses Jahr stark gewachsen. Also Wissenspodcasts. Dann das andere ist Storytelling, Doku, fasse ich jetzt mal unter ein Dings. Und das andere ist Unterhaltung / Hörspiel. Also wir machen sind relativ breit aufgestellt, aber das liegt auch daran, dass wir auch relativ breite Interessen haben. Und ich finde, dass der deutsche Podcast-Markt auch irgendwie noch mehr Experimente ab kann. Also zum Beispiel Linz nicht allein ist unser erster Fiction-Podcast gewesen. Das ist eine Hommage an True Crime Podcasts. Ne? Zwei Mädels versuchen herauszufinden, was mit ihrer besten, ehemals besten Freundin passiert ist. Die ist nämlich vor einem Jahr gestorben bei dem Autounfall und plötzlich bekommen sie mysteriöse Nachrichten, die darauf schließen lassen, dass vielleicht alles doch nicht so war, wie sie geglaubt haben, dass es ist, und gehen selbst auf eine Recherche. Das ist ein Projekt, das habe ich persönlich auch betreut. Das ist bei nicht allem der Fall. Ich kann zu manchen Sachen noch nicht so viel sagen, kommen wir dann später zu, weil wir eben einfach inzwischen echt gewachsen sind. Aber das ist, da war ich selbst Producer. Und auch da wieder total dankbar, dass Fayo uns das hat machen lassen. Also Fayo, rest in peace, muss man ja inzwischen leider sagen. Also die Plattform von ProSiebenSat.1, die es jetzt in der Form nicht mehr gibt seit dem Sommer, fand ich persönlich, auch wenn viele, glaube ich, als sie an den Start gegangen sind, total skeptisch waren. Ne? Also was macht jetzt ProSiebenSat.1 da? So, die wollen da auch nur abkassieren und so. Hat man dann auch im Sendegate irgendwie lesen können. Aber tatsächlich fand ich das, was sie gemacht haben, also und was sie ermöglicht haben, dass wir sowas machen konnten, war total cool. Also wirklich, wirklich toll, aufwendig produziertes Hörspiel, auch für mich und für uns eine total neue Erfahrung, wo wir super viel gelernt haben. Und das Absurdeste war dann, dass es eine Fernseh- und Plakatkampagne gab in diesem April. Wir haben an jeder Bushaltestelle irgendwie gehangen mit dem Plakat. Und das war für das ganze Team und für mich auch sehr, sehr strange, weil plötzlich so ein Podcast, den man irgendwie vor 2 Jahren mal erfunden hat mit einem Kollegen, also Gregor Schmalzke und Alexandra Schulz, die Autorinnen und Autorinnen des Stücks, ich war ja nur Produzent, also wie so ein Ding plötzlich an der Bushaltestelle hängt, war komplett absurd. Also da gibt es 2 Staffeln von, insgesamt 16 Folgen. Und jetzt schauen wir mal. Also Podimo hat ja jetzt den Katalog von Fayo lizenziert. Und schauen wir mal, ob da vielleicht das mit Staffel 3 weitergeht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich erzähle noch eins und dann können wir vielleicht diesen Blog abschließen. Darwin gefällt das. Auch wieder ganz eine andere Richtung irgendwie. Auch aus dem Privatinteresse irgendwie entsprungen. Das ist ein Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Der ist im Mai 2020 erschienen, hat bis heute 32 Folgen. Und es ist so ein Laber-Storytelling-Podcast, auch irgendwie eine andere Form von Geschichten erzählen. Worum geht's? Es geht eben um dumme Menschen, die dumme Dinge tun, aber dabei sehr unterhaltsam sind. Also zum Beispiel hatten wir in der ersten Folge Serge Woronoff. Serge Woronoff ist ein Arzt gewesen, der im Anfang des 20. Jahrhunderts die Idee hatte, du, also wenn man irgendwie so einen Affenhoden in den Oberschenkel eines Mannes implantieren könnte, dann würde das doch bestimmt dafür sorgen, dass der Mann mehr Manneskraft hat. Er hat auch so halbscharige Experimente dann gemacht. Ich habe eine Kuh und eine Ziege und es war aber alles nicht valide. Aber es war dann in den 20er und 30er Jahren, total schick, sich so einen Affenhoden implantieren zu lassen. Also gibt's so, es wird gesagt, dass sogar Picasso einen Affenhoden im Oberschenkel haben sollte. Es gibt Songs über diese Behandlung, also aus der damaligen Zeit. Also sehr, sehr populär gewesen, aber natürlich totaler Bullshit und eigentlich voll der Fail, außer für Serge Voronoff an sich, weil der wurde über kurze Zeit sehr, sehr reich und hat sich dann so eine Villa gekauft in Südfrankreich mit so einem Affengehege auch, wo die ganzen Kapuzineräffchen dann irgendwie waren und hat dann aber, glaube ich, alles verloren nach seiner Scheidung von seiner Frau. Also das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Wir hatten auch andere Geschichten, zum Beispiel ein Typ, der damals Fledermausbomben erfunden hat im Zweiten Weltkrieg, der wollte Fledermausschwärme über Japan abwerfen und an diese Fledermäuse sollten so kleine Bomben, Brandbomben gebunden sein. Und dann hat er gedacht, okay, wenn ich die abwerfe, die Fledermäuse werden unter die Holzdächer der japanischen Häuser fliegen und dann geht die Bombe hoch und dann steht ganz Tokio in Flammen. Hat natürlich nicht funktioniert, weil bei einem Unfall ist die ganze Lagerhalle, wo sie diese Fledermausbomben hergestellt haben, in die Luft geflogen. Ups, hat nicht so geil funktioniert. Ein kleiner Fail. Genau, also solche Geschichten sind das und wir, das wird auch von mir und meiner Kollegin Anna gehostet. Und das ist so ein Format, ne? Wir reden hier ganz viel über Sachen, die wir für Plattformen machen, die wir für eben Auftraggeber machen und das ist so ein Format, das darf man dann keinen Auftraggeber sagen, aber das hätte ich auch umsonst gemacht, weil es so krass viel Spaß macht. Es macht so viel Spaß, dieses Format einzusprechen, mit meiner Kollegin im Studio zu sitzen, rumzublödeln und dann haben wir halt so eine Produktionsweise, wo wir diese ganzen Sachen dann nochmal mit viel Sounddesign aufarbeiten und ein bisschen szenischer versuchen, in Szene zu setzen und allein die Produktion davon macht arsch viel Spaß. Also es ist sehr sehr witzig. So, ich habe noch viel mehr. Es tut mir leid, jetzt noch andere Formate. Aber vielleicht können wir an diesem Punkt einen kleinen Fragenblock einschieben. Falls ihr Fragen zu den vier Sachen habt, dann können wir das abhaken.
Entmutet euch einfach, oder es gibt auch unten rechts diese Hand, die könnt ihr heben oder ihr schreibt den Chat, dann können wir es entsprechend vorlesen. Ich fange schon mal mit der ersten Frage an. Habt ihr auch die ganzen Audio-Leute, die das Ganze dann also audiomäßig produzieren, also Sounddesign und so weiter, hast du es auch schon erwähnt, auch bei euch im Haus oder habt ihr da befreundete Unternehmen, Firmen, Kollegen, die das dann für euch machen?
Wir haben beides. Wenn man unsere Credits hört, hört man ganz oft den Namen Hammer und Amboss. Das sind Leute, die begleiten uns seit der ersten Folge von Der Moment. Die produzieren heute Wissen Weekly komplett. Also das andere sehr, sehr große, sehr, sehr langläufige Format bei uns. Und das sind einfach Leute, die wir kennen, denen wir von der ersten Sekunde an vertraut haben, die aber auch so ein Skillset haben, das wir damals schon vom Radio gekannt haben. Ne? Das ist ein Toningenieur und Sounddesigner plus eine Regisseurin, die ganz viel Feature-Regie schon gemacht hat im BR. Die produzieren heute noch echt, echt geile Sachen. Inzwischen haben wir aber auch eine Sounddesignerin angestellt, die für uns zum Beispiel Sachen produziert wie den Terra X Podcast, jetzt den Desinformations-Podcast, den wir gerade für die Bundeszentrale für politische Bildung machen. Das Quiz hat sie auch komplett produziert. Genau, also wir machen praktisch beides inzwischen. Und ich glaube in Zukunft auch, weil kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich noch mehr Leute im Haus bei uns sitzen. Machen wir mal weiter. Oh, okay, noch mehr. Wir haben gesagt, wir machen relativ viel, auch unterschiedlichen Kram und das zeigt sich eigentlich auf diesen Folien noch mehr. Also 1000 erste Dates, auch für uns ein ganz, ganz besonderes Format, weil ich erzähle es mal aus folgender Situation, eine Situation, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, weil ihr einfach immer auf dem freien Markt verfügbar seid, was ja auch total cool ist. Aber bei uns war es so, wir haben ganz viel für Audible gemacht, wir haben ganz viel für Fire gemacht und wir haben dann irgendwann gedacht, okay, wir hätten super gerne mal ein eigenes Format, einfach so draußen und dann mal schauen, wie das so ist, wenn man das mit Werbung finanziert. Oder geht das überhaupt? Und wie ist das überhaupt so, ein Format versuchen zu finanzieren? Weil man natürlich sagen muss, auch jetzt bei dem Format arbeiten einfach verschiedene Leute mit. Das ist wirklich nicht unaufwendig. Vielleicht erzähle ich erstmal, was es ist. Also Format 1000 erste Dates heißt es. Es geht um Dating-Stories. Egal, ob die toll sind, absurd oder schrecklich. Die Grundidee hinter dem Format ist, es gibt so ein paar Sachen, die erzählen sich Leute auf Dinnerpartys oder auf WG-Partys halt immer, ich weiß nicht, wie viele Dating-Stories ich in meinem Leben schon gehört habe oder und wie viele Dating-Stories ich in meinem Leben schon erzählt habe, wenn man mal wieder von einem ganz, ganz furchtbaren Date gekommen ist. Und das ist die Idee hinter dem Format. Also jede Folge kommt ein neuer Gast ins Studio und erzählt seine Geschichte. Da wird nicht viel groß produziert. Es gibt ein paar Gedankeninseln, wo nochmal irgendwie zusammengefasst wird. Oder ob wir auf eine Metaebene gehen, aber es ist relativ unbearbeitet. Es ist natürlich runtergeschnitten auf Story und auf Konsistenz, aber ansonsten passiert da nicht viel audioproduktionsmäßig. Das Format ist echt erfolgreich gestartet, muss ich sagen. Also es ist wirklich total schön gewesen zu sehen, wie das an den Start geht. Liegt natürlich auch an unserem Co-Produktionspartner, nämlich Studio Bummens, mit dem machen wir das zusammen. Die kennt ihr wahrscheinlich, die haben Cui Bono gemacht, ist das bekannteste. Die machen Apokalypse und Filterkaffee, Baywatch Berlin machen die. Also sie sind halt so wie wir, aber eben mit Formaten, die viel mehr auf Reichweite gehen und haben eine anderes Geschäftsmodell, wo einfach viel über Reichweite verkauft wird bei ihnen. Und mit dem machen wir es gemeinsam. Und es war total interessant für uns zu sehen, wie man sowas angeht, welche PR-Kanäle man anzapfen muss heutzutage, um einen Podcast an den Start zu bringen, der dann irgendwie auch hoffentlich erfolgreich ist und eben dann sich auch monetarisieren lässt, weil wie gesagt, das ist ein Format, auch das würde ich umsonst machen, aber da hängt natürlich ganz viel Arbeit drin, also Social Media und wir führen mit jedem unserer Gäste Vorgespräche und wir bekommen ganz viele Einreichungen, die müssen wir natürlich erstmal sortieren, ist da überhaupt eine Geschichte drin, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euch Leute irgendwie Geschichten von Dates erzählen, das sind dann ganz oft Geschichten, die für die Person, die es erzählt, sehr, sehr bedeutsam ist, aber halt für mich, der jetzt nicht in dieser Situation war, vielleicht jetzt nicht so, und das passiert ganz oft, dass man irgendwie schauen muss, ist das wirklich eine Story oder ist es halt jetzt nur für diese eine Person bedeutsam? Ist ein bisschen wie mit Träumen, also ich weiß nicht, wie oft ich das schon versucht habe, meiner Frau, die morgens irgendwie zu erzählen, was ich heute Nacht geträumt habe. Es funktioniert nie. Ich komme da nie durch. Jedes Mal ist es so totaler Fail und ich denke, ich würde eine richtig geile Story erzählen, aber es ist eigentlich nur irgendwie unzusammenhängend, aber für mich bedeutsam. Egal. Auf jeden Fall steckt da super viel Arbeit drin tatsächlich und deswegen bin ich auch total froh, dass wir dieses Format, dass es so gut angenommen wurde. Wie gesagt, 23 Folgen, frei verfügbar auf allen Plattformen. Das hatte vor kurzem einen Hostwechsel, weil die Anatoshime, die es am Anfang gehostet hat, das jetzt nicht mehr macht. Jetzt hostet das die Ricarda Hofmann von Busenfreundinnen-Podcast, was uns auch total freut. Und das ist ein super, super schönes Format. Und ich höre jede Folge sehr gern. Dann Quizidab. Ein Format, bei dem wir sehr, sehr lange überlegt haben, wie es heißen soll. Also das ist immer das Schlimmste an meinem Job, dass man sich dann irgendwann überlegen muss, wie heißt das Ding denn jetzt? Während man irgendwie Monate oder Jahre lang mit so einem Arbeitstitel rumgelaufen ist. Quiz It Up ist aus der Idee geboren, dass wir dachten, hey, es gibt super viele Quiz-Shows im deutschen Fernsehen, warum gibt es eigentlich keinen Quiz-Podcast? Ich persönlich bin ein riesiger Quiz-Fan. Side Note, ich war auch schon zweimal bei Weltmillionär, aber habe es noch nie auf den Stuhl geschafft. Ich warte heute noch darauf, dass ich vielleicht nochmal darf. Ich würde gerne einfach Geld gewinnen, aber ich schaue es auch super gerne. Ich bin super gerne bei Pub-Quizzen dabei. Das war auch so die Genese hinter dem Format, dass wir dachten, hey, kann man vielleicht so einen Kneipenquiz irgendwie als Podcast machen? Haben wir dann auch Fire gepitcht, fanden die super, hatten dann auch schon alles da irgendwie für die erste Folge, Kneipenquiz. Wir hatten uns das so vorgestellt, okay, wir machen das so wie so ein richtiges Kneipenquiz, vielleicht auch mit so einem Typ, der am Klavier sitzt und irgendwie die ganze Zeit Songs noch nebenbei spielt, so wie bei Inas Nacht, falls ihr das kennt, im NDR. Und dann muss es da ein Publikum geben und die Leute sollen betrunken sein und die Leute sollen reinbrüllen, wenn sie irgendeine Antwort wissen. Und es soll so richtige Gaudi-Stimmung sein. Und dann haben wir da für die Pilotfolge ein Datum uns ausgesucht. Und zwar war es der 21. März 2020. Es gab auch schon Facebook-Einladungen. Wir wollten das in der... ja, Sandra Staub sagt sehr bald. Wir wollten das in der alten Utting machen, also dieses Boot, das da in Sendling auf der Brücke steht. Also es wäre alles super cool geworden. Hatten auch schon die ganze Technik irgendwie organisiert dafür, für den Abend. Aber ja, dann kam halt Corona und wir sind aber trotzdem noch mit dieser Idee rumgelaufen. Hey, Quiz-Podcast wäre schon geil. Und da haben wir jetzt dieses Jahr als wir haben erstmal abgewartet, weil wir am Anfang der Pandemie halt so dachten, ach, das ist jetzt mal so 5 Wochen, ist da jetzt mal so ein bisschen, ist da jetzt mal so ein bisschen Corona, im Sommer ist das alles vorbei. So, geht bestimmt im September weiter. So, ging ja nicht im September weiter. Und dann haben wir jetzt praktisch die Idee, ein Live-Format zu machen, wirklich wieder kassiert. Heute wird es jetzt auch nicht mehr. Also zwischen Juli und Oktober wäre es vielleicht gegangen, sowas jetzt auch mit unseren 2G-Regeln richtig geil zu machen. Was wir dann gemacht haben, ist das Ganze ins Studio verlagert. Auch da total dankbar, dass unsere Host Katjana Gerz immer noch dabei war. Und wir haben das Format ein bisschen verändert hin zu, wir wollen Kandidaten und Kandidatinnen was schenken, über das sie sich wirklich freuen. Auch da wieder sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt in die Recherche. Also wir haben Vorinterviews gemacht mit unseren Kandidaten und Kandidatinnen und haben so versucht rauszufinden, was sind das so für Menschen und wie ticken die so, und dann schenken wir halt Preise in unterschiedlichen Kategorien und hoffen, dass sie sich darüber freuen. Also so wie man einen guten Freunden ein Geburtstagsgeschenk eben macht, haben wir gedacht, so schenken wir auch die Preise bei Quizit ab. Also da waren Sachen dabei wie jemand, der gesagt hat, er würde super gerne Schauspieler werden, aber traut sich nicht, der kriegt halt einen Gutschein für 5 Schauspielstunden. Sprachkurse waren dabei, es war eine Base-Jumping-Ausrüstung dabei, wir haften für nichts. Es war dabei, keine Ahnung, ein aufblasbarer Swimmingpool in der Optik der Allianz Arena. Es war ein Furzkissen-Kostüm dabei, also wirklich absurde Sachen, je nachdem, was die Leute uns erzählt haben. Und es war so ein bisschen dann die, auch so ein kleiner Spannungsfaktor, was kriegen die Leute wirklich geschenkt, dass sie nicht wussten, was die Preise sind. Auf jeden Fall, dieses Format hat irre viel Spaß gemacht. Katjana Gerz, wie gesagt, hat es gehostet. Ich war so ein bisschen der Sidekick, der auch so ein bisschen sie eingefangen hat und Regie gemacht hat, so ein bisschen. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Format. Und was wir gelernt haben, das ist so eine Sache, mit der ich nie gerechnet. Und zwar dachte ich, dass wir dieses Format von der Soundebene total im Griff haben, weil es ist halt ein Quiz. So, was willst du mit einem Quiz jetzt irgendwie großartig soundmäßig machen? Und dann machen wir die erste Probeaufzeichnung und merken dann, oh krass, man braucht viel mehr Sounddesign, als wir dachten. Also diese ganzen Elemente, die im Fernsehen sich irgendwie durch Blicke transportieren oder durch, keine Ahnung, kleine Gesten, die müssen irgendwie auf einer Soundebene präsent sein, damit es irgendwie spannend bleibt. Also so Spannungsmusik, wie man sie von Millionär kennt, dung, 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 dung. Sowas braucht man halt ganz, ganz stark für so einen Quiz-Podcast. Und wir haben dann echt, also da, wie gesagt, die Simone hat wirklich sich ins Zeug gelegt, hat sehr, sehr viel Musik und Sounds dafür komponiert, um diese Betten und Trenner und Kategorietrenner zu produzieren. Das war echt, echt viel Aufwand. Aber es hat sich total gelohnt. Kann man, glaube ich, inzwischen auch bei Podimo hören, so wie alles, das bei Fio erschienen ist. Auch das bei Fio, das, was ich eben gesagt habe, ne, gilt auch da. Ich finde es einfach ein cooles Experiment. Es gibt jetzt, ich glaube, es gibt einen anderen Quiz-Podcast von der freien Szene, aber keinen, bei dem man wirklich auch große Sachen gewinnen kann. Also unsere Preise waren immer so in die Richtung, so, das ist ja auch nichts mega Großes, ja. Also man hat irgendwie bis 300 Euro oder so Sachen gewonnen. Aber man kann schon was gewinnen. Wir haben irgendwann gesagt, ich glaube, es ist der erste professionelle Quiz-Podcast Deutschlands. Ich hoffe, das ist weiterhin richtig. Wenn nicht, vergeben wir. Dann Terra X, der Podcast, dürften wir fürs ZDF machen. Ganz glückliche Fügung, dass das ZDF einen Podcast machen wollte. Die kam dann auf uns zu. Und der ist mit Dirk Steffens, also dem man auch aus dem Fernsehen kennt. Und das war für uns auch, der ist im April gestartet. April war ein wilder Monat für uns, weil sehr, sehr viele Formate, an denen wir das ganze letzte Jahr oder das halbe Jahr davor gearbeitet hatten, dann irgendwie gestartet sind. Und das war der erste Podcast, der frei verfügbar war. Auch da bin ich total froh, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt. Und der wirklich wochenlang Platz 1 der iTunes-Charts war. Ich weiß, sie sind nicht so aussagekräftig und man kann denen nicht so vertrauen. Und die zählen immer auch nur, der größte Indikator für die Platzierung ist, wie viele Neuabos gab es in den letzten 24 Stunden. Aber wenn man dann auf Platz 1 ist, freut man sich trotzdem irgendwie Schnitzel und macht die ganze Zeit Screenshots und verschickt die an Leute und so. Ein bisschen peinlich, aber das kann man auch mal einmal in seinem Leben dann machen. Genau, was ist der Terra X Podcast? Der Terra X Podcast ist große Fragen der Wissenschaft mit den Leuten versuchen zu beantworten, die es wirklich wissen müssen, also wirklich Experten, Expertinnen. so den Besten in ihrem Fach. Also wir haben die erste Folge war mit Harald Lesch, das hat total Spaß gemacht. Also da war die Frage, können wir mit Atomkraft das Klima retten, ne, was jetzt immer wieder so gefordert wird und wo man auch, wenn man nur so auf die Zahlen schaut, echt wirklich auch gute Argumente finden kann. Ne? Hin und wieder, also Sandra sagt, kurze Folge, ja, es war dann doch eine Stunde fast. Man kann ja sehr, sehr tief in die Diskussion einsteigen. Und das haben wir dann probiert mit weiteren Experten und Expertinnen. Ne? Wir hatten dann eine Pro-Atomkraft-Aktivistin, eine Wissenschaftlerin, die sagt, hey, wir schaffen es nur mit der Atomkraft. Die andere Alternative ist, unseren Konsum drastisch runterzuschrauben. Das will auch niemand. Dann hatten wir jemanden von einem Wirtschaftsinstitut, von, ich glaube, einem Max-Planck-Institut, der mir dann noch meinte, hey, wenn wir uns das anschauen, ist Atomkraft gar nicht mehr so günstig. Also die Erneuerbaren sind sogar billiger in der Erstellung von Strom. Das ist auch mal ein großes Argument, dass Atomkraft angeblich so günstig wäre. Und das ist halt, also was wir halt versuchen, ist jede Folge wirklich so ein Thema relativ breit und relativ in die Tiefe gehen, zu beantworten, so eine Frage. Und das ist ein Format, was ich auch super, super gerne privat höre. Und das ist für uns immer tatsächlich so ein Ding, ne? Würden wir das selbst hören? Wir machen eigentlich keine Sachen, die wir nicht gerne selbst hören würden, weil dann arbeitet man halt nur irgendwie auf Auftrag. Das muss halt irgendwie dazugehören, dass man so ein Format auch zu einer gewissen Art irgendwie selbst umsetzen kann und man das irgendwie selbst in der Hand hat, wie man es jetzt gestalten will. Wenn diese Freiheit halt nicht da ist, dann ist es jetzt leider so kein cooler Auftrag. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren zum Glück jetzt nicht so viele gehabt als Auftragsproduktionsfirma, weil das halt eine der Grundbedingungen ist, bevor wir irgendwie mit jemandem auch zusammenarbeiten in der Regel. Aber das ist ein Format, das ich sehr, sehr gerne auch privat höre. Und wenn das jemand anderes so produzieren will, wie wir das machen, würde ich sagen, hey, ich liebe diesen Podcast und würde dieser Person einen Credit geben. Und so, weil ich das echt mag. Und ich mag auch Dirk Steffens, wie er das hostet. Das ist echt, echt toll. Genau, also es macht wirklich viel Spaß, an diesem Format zu arbeiten. Klar, es ist auch viel Arbeit. Alles, was ich irgendwie heute hier vorstelle, ist irgendwie auch viel Arbeit. Und man hat dann irgendwie lange Tage und hat Tage, wo Dinge nicht funktionieren oder so. Aber gerade an so Momenten wie jetzt, wenn ich irgendwie in die Rückschau gehe und erzählen soll, was wir da so machen und wer wir sind, ist man dann doch schon irgendwie ganz happy, wie alles, über die Sachen, die wir machen. So, und jetzt einer der größten Podcasts, zu denen ich gar nicht so viel sagen kann, weil das ein wahnsinnig großes Team ist, das, mit dem ich nichts zu tun habe tatsächlich. Und zwar ist das Wissen Weekly, ist ein Wissenspodcast für Spotify. Wir beantworten Fragen, über die man sich auf WG-Partys andauernd streitet, mit Hilfe der Wissenschaft. Also ist dann sowas wie Fragen zum Gendern zum Beispiel. Oder heute ist eine Folge rausgekommen, die heißt Online-Dating. Was macht das mit uns und unseren Beziehungen? Wir haben Folgen zu, ist Kiffen eine Einstiegsdroge? Funktioniert Immunboosting eigentlich? Die erste Folge war zu Veganismus. Leben VeganerInnen eigentlich gesünder? Weil die natürlich immer sagen, das ist viel gesünder, aber die Forschung ist da gar nicht so. Das war übrigens eine überraschende Erkenntnis. Da bei Piloten war ich noch sehr intensiv dabei, dass es gar nicht so viel Forschung zu Veganismus gibt, wie man irgendwie meinen würde. Genau, also wir decken ein relativ breites Themenspektrum ab, ist natürlich jetzt ein ganz anderes Zielpublikum als dann eben bei Terra X. Terra X ist dann eher die Leute, die es ein bisschen tiefer wissen wollen, die vielleicht so Zielgruppe ist dann 25 bis Mitte, Ende 40 oder so, jetzt eine Primärzielgruppe. Und Spotify ist halt 20 bis 29, das muss für diese Zielgruppe einfach funktionieren. Ist sehr, sehr poppig, ist sehr, sehr conversational, will ich jetzt mal sagen. Also es ist viel, sehr, sehr dialoghaft. Es soll aber jede Folge so eine ganz klare Recherchereise beinhalten und am Ende ein ganz klares Ergebnis. Bevor ich jetzt zu den Fragen komme, will ich mir eigentlich schon durch, will ich wirklich nur noch mal sagen, also ich gehe nochmal hier auf die, jedes Format ist irgendwie anders bei uns. Es ist super schwer zu sagen, hey, das ist ein Kolonierer-Format, was halt alle gemeinsam haben. Das eine mal mehr, das andere mal weniger, ist irgendwie so eine Story. Also es ist wirklich sehr, sehr geschichtengetrieben. Also diese vier hier auf jeden Fall. Aber auch Formate wie Wissen Weekly und 1000 erste Dates und in Auszügen auch Terra X sind da geht es um Geschichten und es geht um einen dramaturgischen Aufbau, dem so eine Folge eben folgt. Und das ist so, glaube ich, auch eine unserer größten Stärken, dass wir es inzwischen, ne, also Storytelling ist ja super, ist ja immer so ein Hype-Begriff, den ich gar nicht so gern mehr benutze. Ich sage lieber Protagonisten oder Protagonistinnen getrieben, weil Storytelling wird inzwischen vereinnahmt von irgendwie so Werbekaspern, die mir irgendwie einen Joghurt andrehen wollen oder so und sagen, hey, die Dani-Sahne-Werbung hat so geiles Storytelling. Nee, Mann. Deswegen finde ich den Begriff ganz oft schwierig. Wir sind gerade am Überlegen, wie wir den auf unserer Webseite repräsentieren. Im Moment ist er noch drauf. Wir haben am Anfang hingewiesen, wir brauchen mal ein Update. Genau. Aber die meisten unserer Formate haben einfach einen ganz klaren Story-Kern oder einen dramaturgischen Kern. Und da finde ich, es steckt eine der größten Befriedigungen meiner Arbeit, finde ich, wenn man irgendwie so ein Format hört. Zum Beispiel, wir entwickeln gerade ganz viele Piloten. Jetzt war ich neulich auf einer Autofahrt durch Europa im Urlaub und dann kommt so ein Pilot rein und wir hören in dem Auto ab. In der Mitte gehen wir tanken und dann fahren wir los. Wollen wir aber unbedingt sofort wieder weiterhören, weil es gerade spannend ist. Und das ist ein total cooles Gefühl, wenn man das irgendwie erzeugen kann und es ist nicht aufbauschend oder fake, sondern es ist wirklich spannend. Man will wirklich wissen, wie es weitergeht und man ist wirklich ernsthaft interessiert. Das finde ich eine totale coole Benchmark für uns. Idealerweise haben das alle unsere Formate. Und damit schließe ich jetzt diesen Teil und freue mich auf ganz viele Fragen.
Dann mal schon Dankeschön für die Vorstellung der einzelnen Formate. Ihr könnt euch ein paar Minuten Fragen stellen, könnt auch vor Hand heben, wenn ihr wollt. Und Sven hat...
Ja, ich habe in einer Minute meinen Anschlusstermin. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die packe ich in den Chat. Die könnt ihr, wenn ihr mögt, in der Aufzeichnung beantworten. Aber ich fange mal an. Du hast erwähnt, ihr habt jetzt schon so ein paar Formate, ich sage jetzt mal, wo ihr so in dieser Podcast-Promi-Welt durchaus Kontakte habt. Also eben irgendwie der eine Host, die von so und so und die von so und so und ihr arbeitet mit Studio Bummens zusammen. Was ist das für eine Welt? Weil in meiner Wahrnehmung sind das Leute oder ist das einfach eine komplette Podcast-Welt, die komplett abgehängt ist von dieser, ich nenne es mal freien Podcast, Privat-Podcast-Blase, diesen Leuten, die halt schon seit 10 Jahren Podcast hören, Podcast machen, wie auch immer. Wie ist da deine oder eure Erfahrung?
Was ist das für eine Welt? Ja, Ich weiß natürlich irgendwie, ich kann so ein bisschen, glaube ich, einschätzen, wo das kommt. Ich bin ja auch im Sendegate so ein bisschen unterwegs und das liest man ja relativ häufig, ne? Also irgendwie, da gibt es irgendwie die private Welt und dann gibt es noch irgendwie die Welt, wie sie vor 10 Jahren irgendwie dann mal entstanden ist oder vor 15 Jahren und so. Also es gibt irgendwie die Metaebene und dann gibt es die, also Tim Pritlove und dann gibt es irgendwie so die Studio Bums Spotify-Ebene. Am Ende des Tages, ich sehe das irgendwie alles als Teil von einem Gesamtökosystem irgendwie. Weil ich jetzt nicht, klar, es ist halt, sind das irgendwie die reichweitenstarken Hosts dann eben auch, die irgendwie auch eine große Instagram-Präsenz haben. Aber ich finde, wir machen alle immer noch irgendwie im Grunde genommen dasselbe. Also irgendwie unser Publikum zu unterhalten oder aufzuklären oder belehren. Prodesse et delectare hieß das früher im Deutschunterricht, glaube ich. Ne? Also so die zwei Werte aus der Aufklärung. Ich finde schon, dass wir das alle noch machen. Ne? Die einen auf die Art und dann auf die Art. Ich will jetzt auch gar
nicht. In die Richtung wollte ich jetzt auch gar nicht gehen. Ich meinte mehr,
okay.
Also natürlich die große Diskussion, ist das überhaupt der echte Podcast und so weiter. Aber ich meinte mehr, gibt es da eine Schnittstelle? Also eben, ich meine, bei dir weiß ich es jetzt, ist jetzt rausgekommen auch, du hast auch so ein, ich sag mal, so ein Gefühl für die Historie der Podcasts und liest eben auch im Sendegate. Aber eben diese, ich sag's nochmal so, Promi-Podcast-Produzenten, kriegen die das überhaupt mit? Existiert diese Welt für die überhaupt oder ist das komplett aus der Wahrnehmung? Also sind das Leute, die einfach Podcasts für sich ganz anders erschlossen haben? Also nicht, oh, ich habe vor 10 Jahren Tim Pritlove oder wen auch immer gehört, sondern ja, das kam da aus den USA und jetzt machen wir das auch so ungefähr. Also eben, nehmen die das wahr?
Ich würde es gar nicht so sehr von den Leuten sehen, die es machen, weil da kann ich ganz schwer in die Köpfe der Leute reinschauen. Also ich weiß nur von mir persönlich, dass ich, keine Ahnung, auch auf, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, FIT, oder so nach Podcast-Tipps irgendwie suche und total froh bin irgendwie über Nischen-Podcasts, die jetzt nicht irgendwie monetarisiert sind. Aber ich würde es eher von den HörerInnen irgendwie ausdenken, weil ich mich schon frage, hey, jemand, der Gemischtes Hack auf Spotify hört, jemand, der Sanft und Sorgfältig, Feuer und Brot oder Herrengedeck auf Spotify hört, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Mensch, der wahrscheinlich unter 25 ist und irgendwie ganz anders an einem Podcast herangeführt wird, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person dann jetzt hingeht und schaut, was ist denn sonst noch irgendwie in diesem Markt? Das kann ich ganz schwer einschätzen und glaube, das ist auch relativ schwer, weil ich auch das Gefühl habe, dass so, jetzt mal aus der alten Podcast-Welt gedacht, also fällt mir leider der Name nicht ein, von Florian Freistetters Podcast Sternengeschichten, oder heißt er? Ich finde so zum Beispiel so ein Florian Freistetter hätte ja meiner Auffassung nach irgendwie die Chance, so ein Scharnier zu sein. Irgendwie, der ist schon prominent, der ist irgendwie auf Bühnen irgendwie unterwegs, ist aber tatsächlich, kommt er aus dieser alten Welt noch, hat früher viel gebloggt und so weiter und so fort. Ich habe neulich mit irgendeinem Kollegen drüber gesprochen, über Florian Freistetter, und dann hieß es ja, ich hätte jetzt keine Lust, so einen Blogger zu hören, wo ich mir dachte, das wird jetzt niemand von unserer Firma, sondern jemand, ein anderer Journalist, wo ich mir dachte, okay, irgendwie die alten Vorurteile sind schon noch da, ne? Aber so jemand wie er, finde ich, könnte ja so ein Scharnier sein von der einen Welt in die andere Welt, weil er eben auch in der einen Welt irgendwie so prominent ist, dass er auch rüberstrahlen könnte. Und da wäre halt die Frage, ist das überhaupt möglich oder gibt es irgendwie dann andere Angebote eben für eine jüngere Zielgruppe, die eben diesen Need, den irgendwie Florian Freistetter erfüllt, dann eben auch machen. Also was ich sagen will, es könnte total sein, dass diese Welten, dass die Hörerinnen gar nicht wechseln würden, weil auch keine Angebote irgendwie in diese andere Welt gehen, die irgendwie jung genug sind. Weil ich glaube, es hat ganz viel mit dem Alter zu tun, mit Hörgewohnheiten und so. Genau. Das war eine sehr lange Antwort, die sehr kompliziert war. Es tut mir leid.
Nee, super. Also ich finde es auch immer interessant, so verschiedene Meinungen zu hören. Also gerade so, nennst du deine Audioproduktion jetzt Shows oder Podcasts? Oder dann gibt es ja die extremen Leute wie ich, die sagen, ist es nur dann ein Podcast, wenn es ein Feed hat und so. Das ist ja bei euch so ein bisschen, ja, Graubereich vermute ich mal. Ja, und auch ein
Spotify. Ja, also ich sage schon Podcast.
Ja.
Ich verstehe die Auffassung, es ist nur ein Podcast, wenn es ein Feed hat. Aber ich sage persönlich privat ja auch zu einer Netflix-Serie, sage ich auch Fernsehserie, auch wenn es irgendwie nicht im Fernsehen läuft.
Ja.
So leite ich mir das persönlich her. Genau.
Ja. Stefan hat uns ja noch, Sven hat uns ja noch ein paar Fragen dagelassen. Was ist für dich München als Podcast-Produktionsstandort so?
Das ist eine mega gute Frage, die viel zu selten gefragt wird. Weil, also erstmal finde ich, dass der Standort München ein totaler Vorteil ist. Vor allen Dingen, wenn es um Leute geht, die jung, journalistisch sind und Radio und Audio machen wollen. Ich finde, es gibt so einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen dem Radio, was es irgendwie im Deutschlandfunk gibt. Also ganz viele Leute, die ich aus Berlin kenne, die irgendwie angefangen haben, Podcasts zu machen aus dem journalistischen Bereich. Da haben ganz viele angefangen beim Deutschlandfunk. Und der Deutschlandfunk hat eine ganz spezifische Ansprechhaltung, ein ganz spezifisches Publikum und es ist alles ein bisschen älter, ein bisschen gesetzter und man redet anders, und der Bayerische Rundfunk hat einen ganz, ganz großen Vorteil immer gehabt, dass entgegen aller Erwartungen an diesen Sender er ein sehr, sehr cooles Jugendprogramm gemacht hat, und das ist einfach die Schuld vom Zündfunk, der über Jahre und Jahrzehnte eigentlich die linke Bastion in dem relativ konservativen Sender war. Und sich, so ist auch das Selbstverständnis. Also ich weiß noch, ich habe Hospitanz gemacht 2014 beim Zündfunk. Da hatte ich einen Redakteur, Michi Bartle, und wenige Menschen, die mich irgendwie so geprägt haben wie Michi. Der hat einen Beitrag von mir bekommen, wo ich halt so ein bisschen so vorsichtig formuliert habe. Und so ein bisschen, ja, kann man das so sagen? Und Michi nimmt so dieses Ding, schreibt das Ding auf cool, auf jugendlich. Und danach hat es einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der hat so geschrieben, der hat meinen Beitrag so umgeschrieben, wie man wirklich irgendwie so jemandem erzählen würde am Tresen oder so. Und da habe ich, allein durch diese Erfahrung, habe ich dann ganz oft noch gehabt, bei Beiträgen für den Zündfunk, habe ich super viel gelernt, dass man einfach anders spricht, anders an Beiträge rangeht, anders an Audiotext rangeht. Weil Audio im Journalismus ist ja so ein Mittelding zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Da ist die Grenze immer so ein bisschen fließend. Und der Zündfunk hat dann eben eine ganz eigene Sprache und einen ganz eigenen Style gefunden, den ich bis heute echt cool finde. Und diesen Stil, der hat es dann eben auch auf Puls geschafft, den jungen Sender vom Bayerischen Rundfunk, wo ich dann auch ganz viel gemacht habe. Wenn sich die Historie auch da anguckt, merkt man, ah, okay, dieselben Leute, die irgendwie beim Zündfunk gearbeitet haben, haben dann irgendwann den Auftrag bekommen, innerhalb des BRs, mach doch mal so einen Jugendsender. Das war dann eben Bavarian Open Radio und dann On3 und dann inzwischen heißt es Puls. Und auch da ist Puls ein totaler Einzelgänger in der deutschen Jugendwellenszene. Weil ich habe einen Beitrag gemacht zu UFM, also Hessischen Rundfunk. Und dann hieß es, ja, okay, aber jetzt wirklich nur eine Minute oder höchstens 1:30. Und dann muss auch schon wieder irgendwie hier die Nachrichten kommen und so. Und bei Puls konnte man 3:30er-Beiträge machen, ganz normal. Und ich habe sehr, in dem ersten Jahr, in dem ich für Puls gearbeitet habe, habe ich selbst sehr viele Beiträge gemacht und einfach unglaublich viel gelernt. Übers Radio machen, also Learning by Doing, weil man mich auch einfach gelassen hat und weil da entsprechende Redakteure und Redakteurinnen saßen, die einfach cool waren und die haben machen lassen, aber in den richtigen Momenten auch gesagt haben, ja, mach das mal anders, schreib das mal anders. So. Und das hat mich total geprägt. Das ist ja alles nur die Antwort auf die Frage, ist München ein Standortvorteil? Ja, in der Hinsicht schon, weil ich finde, dass echt, echt coole Leute vom Bayerischen Rundfunk kommen. Muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht so betriebsblind zu werden. Es gibt auch sehr, sehr viele coole junge Menschen bei M94.5, eben der Ausbildungssender an der Uni. Da kommen mal von M94.5 kommen auch ganz, ganz viele Leute da eben zu Puls. Ne? Das ist also ein Kosmos, der irgendwie ähnlich denkt und allein das empfinde ich als ganz, ganz großen Standortvorteil, dass es irgendwie hier echt eine Tradition gibt im Radio erzählen, die es irgendwie an anderen Orten in Deutschland, finde ich, so nicht gibt und auch in Berlin so nicht gibt. Ich finde ganz viele Berliner Features, da muss die Deutsche, also bitte jetzt mal Leute, die, falls es jemand hört, irgendwie in der Berliner Radioszene arbeitet, bitte weghören. Ich finde ganz viele Sachen, die dort erscheinen, echt angestaubt und irgendwie, ich komme da nicht so persönlich mit so drauf klar. Sehr, sehr oll finde ich da vieles. Und genau, das war immer so das Ding, was ich nicht machen wollte. Und deswegen finde ich München in der Hinsicht schon ein Standortvorteil.
Und Stichwort Vernetzung, also Studio Womens ist ja, glaube ich, sitzt in Berlin, oder?
Ja.
Genau, wie kam da der Kontakt zustande?
Die haben irgendwann mal gefragt, ob wir reden wollen. Und wir so, ja.
Okay, das heißt,
wir sind übrigens sehr, sehr nett. Also da, ja. Wir verstehen uns bis heute sehr, sehr gut mit denen. Wir machen ja jetzt auch wirklich seit einem Jahr jetzt 1000 erste Dates und die sind cool. Es macht Spaß.
Du hattest ja vorher auch so ein bisschen erwähnt, dass ihr auch Projekte habt, wo du jetzt gar nicht mehr beteiligt bist. Deswegen die Frage, wie ist denn eure Teamstruktur? Oder seid ihr verschiedene Redaktionen oder Teams oder wie gruppiert ihr euch da innerhalb von
Programmierung? Ja, da ist jetzt gerade viel auch im Umbau. Also wir haben dieses Jahr angefangen, viele Leute anzustellen. Auch weil wir gemerkt haben, wir wollen auch Leute näher an uns binden. Ne? Also sonst haben wir ganz viel mit freien Menschen, freien JournalistInnen gemacht. Und wir wollten aber eine größere Verlässlichkeit auch im Team haben. Und es gruppiert sich bei uns immer um die Projekte rum. Also ich habe ein paar Projekte, die ich betreue. Ich betreue gerade Terra X, ich betreue Desinformation, also Netz aus Lügen für die BBB. Und das war es schon fast. Und ein paar andere Sachen, über die ich noch nicht sprechen kann. Und andere, mein Kollege betreut zum Beispiel komplett Wissen Weekly und ist damit schon fast ein Fulltime-Job. Genau, und dann darum gruppieren sich dann andere Redakteure und Redakteurinnen. Aber im Moment sind wir halt noch so, dass jeder eigentlich weiß, was der andere tut, dass wir auch mal wechseln können. Also wenn ich irgendjemand aus dem anderen Team auch brauche und es gerade nicht irgendwie bei denen brennt, dann ist das auch kein Problem, dass da auch mal jemand zu mir kurz rüber geht und mir hilft.
Genau. Und ihr habt dann wahrscheinlich wie alle heutzutage in Corona irgendeinen Team-Chat, wo ihr euch dann pro Projekt einen Kanal anlegt.
Wir hatten, also Corona, habe ich auch gesehen in den Fragen von Sven, Kann ich kurz sagen, also mehr Nachfrage, Aufträge immer vorsichtig. Also ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt bei uns, weil wir einfach in diesen, also Podcast-Plattformen, Spotify, Audible etc. einfach Content brauchen. Und wir machen das. Also da sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie große Auswirkungen hatten. Also alles, was irgendwie digital ist, ging ja sowieso weiter gut. Also das war totales Glück für uns. Wir waren aber auch vorher nie so, dass wir sehr, sehr viel im Büro immer saßen. Also wir haben da haben sehr, sehr viel schon immer mit Slack gearbeitet und mit Google Meet etc. Von daher war das keine große Umstellung.
Und die Verbreitung, also vieles sind ja, da produziert ja nur das Audio und dann übernimmt die Plattform das Marketing und den Upload. Oder wie ist da der Workflow? Schickt ihr den einfach MP4-Files oder MP3-Files? Welche DAWs benutzt ihr? Also,
welche DAWs wir benutzen?
Ja.
Okay, geil, da kann ich eine halbe Stunde zu erzählen. Das ist mein Lieblingsthema. Nein, also meistens sind es MP3s oder WAVs. Die vermarkt machen in den meisten Fällen die Plattformen. Also wir haben jetzt aber auch gemerkt, das ist, wenn man Sachen eben selbst vermarktet, wie eben 1000 erste Dates, wie präsent man da sein muss, dass man eben Pressemenschen haben muss, die Pressemitteilungen schreiben und versuchen Leute, die Host auch in unterschiedliche Sendungen oder Interviews reinzukriegen. Das ist einfach ein klassisches Mediengeschäft. Und das ist auch dann die Frage eben von Sandra. Ich habe neulich gesehen, als irgendwie Bummens diesen Podcast Weird Crimes gestartet hat, mit Visavi und Ines Agnoli, glaube ich, da haben die so richtige Pressekits auch versendet, wo InfluencerInnen dann eben so eine Schatulle bekommen haben und dann war da noch irgendwie Süßigkeiten drin oder so. Also es ist schon krass geworden, wie inzwischen Podcasts auch vermarktet werden und da versucht wird, Reichweite zu generieren, indem man irgendwie sagt, wir haben hier noch Influencer, die halten hoffentlich vielleicht auch erzählen noch was dazu. Ansonsten, wie kriegt man sonst Reichweite? Man sucht einen Host zu finden, der eben Reichweite hat. Das ist ganz viel, was man auch jetzt sieht. Das ist kein Geheimnis. Man muss sich ja nur die Charts anschauen. Also ist Lanz und Precht immer noch auf der 1? Ich wette.
Wie du vorhin gesagt hast, also die iTunes-Charts sind halt rein, wer hat gerade abonniert, wie viele.
Genau.
Und da ziehen natürlich die großen Markennamen, ja. Und das heißt aber nicht, wie viele Leute tatsächlich zuhören oder so.
Ja, genau. Aber da darf man sich natürlich auch keine. Ja, das stimmt. Aber trotzdem haben die ja schon also Lanz und Precht würde mich wundern, wenn er nicht irgendwie 130 bis 150.000 Downloads pro Folge machen würde. Was ja auch schon einfach eine Hausnummer ist.
Ja, klar.
Wahrscheinlich mindestens. Ne? Man braucht tatsächlich ganz viel, geht einfach dahin, wen haben wir, der das hosten könnte, wer gibt uns praktisch Reichweite. Ich fand es jetzt auch aus Machersicht, weiß nicht, ob ihr Cui Bono gehört habt, dann taucht dann in Folge 2 irgendwie Sascha Lobo auf, wo ich mir denke, okay, warum erzählt er mir jetzt was zu Verschwörungstheorien für 2 Minuten? Also wie so ein Insert, wo ich mir dachte, okay, das haben sie wahrscheinlich wegen Reichweite gemacht, damit irgendwie Sascha Lobo dieses Ding noch teilt oder Sascha Lobo noch vorkommt. Das ist kein Front, aber wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Und das sind halt so Methoden, wie man irgendwie versucht, Instagram anzuzapfen und Leute eben rüberzuschieben. Also Instagram ist eine ganz, ganz große Plattform in dem Sinne, dass da relativ easy die Conversion funktioniert, weil man einfach nur so hoch swipen muss bei ganz vielen Sachen. Man landet dann direkt irgendwie bei Spotify oder so oder bei anderen Dienstleistern. Aber das ist auch Teil der neuen Realität. Ne? Also Spotify ist sehr, sehr wichtig geworden in den letzten 18 Monaten. Sehr, sehr, sehr wichtig für alle. Und genau, also Instagram eben Reichweite mit Reichweitenpartnern geht ganz viel. Ich rede mal kurz über die DAWs, während Sandra tippt und eine weitere Frage dazu hat. Wir benutzen bei uns Reaper. Ich bin ein riesiger Fan von Reaper tatsächlich. Unsere Produzentin benutzt zum Beispiel Pro Tools, aber es liegt daran, dass die hat 15 Jahre auf Pro Tools geschnitten. Ich fange jetzt nicht an, ihr vorzuschreiben, wie sie jetzt arbeiten soll. Und dann rechne ich eben Stems raus, also Einzelspuren. Es geht mit Reaper total easy. Aber ansonsten bin ich, auch wenn es eine steile Lernkurve hat, unglaublicher Fan von Reaper und verbringe meine Wochenenden damit, neue Reaper-Shortcuts zu lernen und irgendwie zu überlegen, wie man mit Reaper noch besser und schneller wird. Mein großes neues Ding ist, wir benutzen super viel Transkriptionssoftware bei uns. Wir sind bei Trint. Und man kann bei Trint eine EDL-Datei exportieren. Das ist eine Edit Decision List. Das sieht dann praktisch so aus. Man hat ein ganzes Dokument, wo das Format, das Interview transkribiert wurde. Und dann markiert man Stellen wie mit so einem Textmarker und kann dann diese Stellen exportieren als EDL. Reaper kann aber kein EDL lesen. Man braucht nämlich Samplitude EDL. Jetzt habe ich am Wochenende einen Konverter gefunden, den ein Radiokollege aus den USA geschrieben hat, nämlich EDL to Samplitude EDL. Und wenn man das in Reaper packt, hat man sofort alle Stellen vorgeschnitten und es ist so geil. Genau, mit sowas beschäftige ich mich sehr viel. Martin fragt, Plain Reaper oder Ultraschall? Ich bin bei Plain Reaper tatsächlich, weil ich die Updates mag. Ich brauche das für meinen Seelenheil, draufklicken zu können, wann immer ich will. Ja, gib mir bitte die 6.39, ich brauche das jetzt. Deswegen bin ich nicht bei Ultraschall, obwohl Ultraschall ganz viele Vorteile hat, wenn man Podcasts aufnimmt. Ne, und dann ganz viele Workflows, die für also Pre-Shows und so, Dinge, die ich nicht benutze. Ich benutze eigentlich ja, auch wenn ich mit Ultraschall arbeite, habe ich auch eine Zeit gemacht, habe ich immer nur den Wizard benutzt für die Postproduktion. Und da habe ich mich dann einfach irgendwann bei Reaper so ähnlich eingerichtet. Das einzig Blöde an Reaper ist, dass es vom Start weg hässlich ist, aber da habe ich inzwischen auch Themes installiert.
Aber es gibt jetzt noch keinen, das ist deine optimale Reaper-Installation, irgendein Blogpost, wo du es mal so erzählst, welches Team du
benutzt. Nee, da komme ich irgendwann zu. Irgendwann bin ich soweit und dann sage ich euch Bescheid, wenn ich das habe. Also nie ideal sein. Also ich nerde mich da wirklich jetzt seit 1,5 Jahren jeden Tag mehr rein und
ja, vor allem die Scripting-Möglichkeiten sind halt echt geil. Also gerade sowas mit, eigentlich möchte ich mal einen Button in Reaper haben, wo ich auch direkt solche Transkriptionsdienste beschicken kann.
Wir haben vorher viel mit Hindenburg gearbeitet und haben Hindenburg ganz oft empfohlen, weil es halt für journalistisches Arbeiten ein paar Sachen erleichtert. Ne? Hindenburg zieht ja automatisch irgendwie die Spur auf einen Pegel, mit dem man arbeiten kann. Hindenburg ist dann aber, wenn man wirklich im Multitrack auch anfängt zu arbeiten, einfach nur die Bedienung ist einfach eine Hölle. Und dieses, ich liebe halt bei Reaper, dass ich über 2 Spuren schneiden kann mit einem Ripple-Edit, dass ich sagen kann, okay, diese Stelle oder diesen Atmer von mir aus tue ich jetzt weg und er schneidet alles, was dahinter kommt, einfach ran. Und das ist halt, also das ist die Funktion, ohne die kann ich nicht leben.
Ja, es macht halt einfach Spaß, auch dann das Audio nachzubearbeiten da drin. Das ist halt
total.
Haben wir noch Fragen? Sandra hat nicht dazu geschrieben, dann muss ich noch weiter nachschauen. Studio, hattest du mehrfach gesagt. Habt ihr euch dann auch ein eigenes Studio in euren Räumen gebaut? Oder ist das Heimatstudio mit dem üblichen Bidynamic-Headset? Oder was benutzt ihr für Mikrofone normalerweise für eure Standard-Podcast-Aufnahmen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ja eben schon Hammer und Amboss gesagt. Die Hammer und Amboss haben ein Studio. Dadurch, dass wir so lange mit denen zusammenarbeiten, ist das so auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Also ich habe da zum Beispiel der Christoph, mit der Teil von Hammer und Amboss ist so der krasseste Mikrofon-Nerd, den ich kenne. Jedes Wochenende ist er irgendwie mehrere Stunden auf eBay unterwegs und kauft Omas aus Berlin irgendwelche Neumann-Mikrofone ab. Wirklich crazy, der hat eine riesige Mikrofonsammlung. Und ich glaube, jeder von uns hat bei ihm im Schrank ein eigenes Mikrofon, weil er findet, das klingt jetzt aber besonders gut für deine Stimmfarbe und so. Und es ist schon sehr, sehr komfortabel, gerade weil die dort auch viele Nachbearbeitungen machen, dann dort eben aufzunehmen. Es ist jetzt schon in der Planung, dass wir irgendwann unser eigenes Studio kriegen. Es war halt immer so die Frage, wir sind ja im Ruffini-Haus, am Viktualienmarkt. Auch da muss man übrigens sagen, wir sind total dankbar, dass wir dort sein dürfen. Ne? Die Stadt hat vor einem Jahr angefangen zu sagen, okay, die erste Etage des Ruffini-Haus geht an junge Unternehmen aus der Kreativbranche für nicht so viel Miete. Und dort kann man sich einquartieren. Und da sind ganz viele andere Firmen, Grafikdesigner, Verlage und so weiter. Und eben wir auch. Und gerade ist die Überlegung, ob wir es schaffen, dort ein eigenes Studio reinzubauen, das dann aber auch wieder abbaubar ist, weil dieser Mietvertrag geht nur noch ein Jahr. Eine lange Rede, kurzer Sinn, wir überlegen, vielleicht eine Kabine zu kaufen, aber es ist noch jetzt nichts beschlossen. Aber ich weiß schon, wie ich sie einrichten wollen würde. Wenn, dann würde ich eine Uzi kaufen, also ein Uzi um 80 von Neumann, am liebsten 2 für Talks und die an einen RME UFX Plus Interface zu stecken. Falls euch das was sagt. Ich habe einen Thomann-Warenkorb, wie wahrscheinlich so viele, der ist relativ groß. Und dann tue ich immer so Sachen rein. Ich freue mich, dass ich eines Tages vielleicht auf den Bestellen-Button drücken kann.
Martin hat noch eine Frage. Kannst du die einfach selber kurz stellen?
Die erste Frage wäre, hörst du selber überhaupt noch Podcast? Außer den eigenen und wie viele? Zu wie viel kommst du noch?
Ja, ich höre ganz viele. Die Frage ist immer so, wenn ich mit Leuten rede, ist immer diese enttäuschende Frage. Ich kann mal schauen, was ich so, kann man bei Pocketcasts nicht auch sehen, was man gehört hat. Dann kann ich ein detailliertes Bild geben von meinem Podcast-Konsum. Wenn wir halt so erzählen, hey, wir machen ganz viel Storytelling-Podcasts und so, dann fragen Leute mich immer, ja, welchen soll ich denn jetzt hören und so. Dann muss ich halt immer erzählen. Es ist absurd, wie viele Gaming-Podcasts ich höre, privat. Also ich höre sehr, sehr viele Gaming-Podcasts, unter anderem eben Auf ein Bier, wo ich auch Unterstützer bin und die ballern halt jeden Tag irgendwie Content raus. Und da höre ich tatsächlich relativ viel. Ansonsten höre ich den Podcast von der GameStar. Ich bin wirklich gerade in meiner Listening-History drin, wo ihr mitverfolgen könnt, was ich so höre. Ich höre super gerne The Rewatchables. Das ist so ein amerikanischer Film-Podcast über Filme, die immer wieder im Fernsehen laufen, der sehr, sehr unterhaltsam ist. Pivot höre ich sehr, sehr gerne. Das ist ein Technik-Podcast, wo es viel auch um Wirtschaft geht. Conan O'Brien Needs a Friend höre ich super gerne. Natürlich habe ich hier noch Reply All drin. Ne? Also die Klassiker, This American Life höre ich auch und Song Exploder eben auch. Aber ich höre relativ viel tatsächlich. Aber wenn man irgendwie so den ganzen Tag mit seinem eigenen Kram beschäftigt ist, höre ich meistens eben Sachen nebenbei. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan des Computerspielespielens und nebenbei Podcast-Hörens. Und im Moment spiele ich irgendwie Forza Horizon 5 und höre dabei Gaming-Podcasts. Und das ist die Art, wie ich entspanne. Ja, welche Podcasts sind dir in den letzten beiden Jahren in Deutschland positiv aufgefallen? Aus der Indie-Szene, den öffentlich-rechtlichen oder anderen? Okay, das ist eine sehr, sehr große Frage. Auch da muss ich, also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen so wie bei dem Andi, der sagt, bei ihm ist nichts irgendwie wahr, was kein Feed hat. Ich höre sehr, sehr viel in meiner Pocketcast-App und das ist so mein Ding, wo ich mich rauswage und dann höre ich eben ein paar Mal die Woche eben auch bei anderen Plattformen, aber in den meisten Fällen höre ich bei Pocketcast und deswegen kann ich da auch mal kurz schauen, was mir so positiv aufgefallen ist und was ich abonniert habe. Moment. Also, eine Sache, die ich, glaube ich, keinem von euch als Geheimtipp verkaufen muss, ist ein Podcast. Eine Podcast-Folge von das Podcast-UFO, ne? Also die Musical-Folge, die habe ich sehr, sehr gemocht. Ich hoffe, ihr kennt die alle. Wenn nicht, hört sofort. Ich kann mal schauen, welche.
Also du kannst ja bei FIT, hattest du ja vorhin schon erwähnt, diese Podcast-Suchmaschine in der deutschen Szene von Sam Wetterling, auch Listen von Podcasts oder Listen von Episoden, die er dann Kurationen anlegen. Und so sammle ich die Dinge immer und
Okay.
Auch wieder als Feed abonnieren tatsächlich, wenn man die Person irgendwie...
Also weiß, das habe ich mal gemacht für einen Kurs an der DJS, habe ich das mal so angeboten. Das habe ich dann leider nicht mehr weiterverfolgt. Das ist also nicht originell. Also ich mochte wirklich diese Podcast-Episode hinter dem Mikrofon. Fand ich sehr, sehr cool. Auch das hat mich wirklich überrascht. Das Podcast-UFO ist halt so ein Format, das vielleicht auch so eine Brücke schlagen kann. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Wie ist das bessere Beispiel? Ne? Also das Podcast-UFO ist halt so ein bisschen wie diese ganz, ganz reichweitenstarken Spotify-Formate. Ähnlicher Schlag, aber schon irgendwie mit einem Bein tief in der Indie-Szene drin. Die monetarisieren sich ja meines Wissens, kann auch total sein, dass ich da falsch liege, über Veranstaltungen, glaube ich, und über Merch und so. Und es ist jetzt auch nicht, dass die beiden damit reich werden. Die haben ja immer noch genug anderen Kram zu tun. Aber das fand ich echt cool. Und ja, also ich fand auch dieses Jahr, ich fand Noise echt cool von Undone, also Keshra Beros, der eben auch Cui Bono gemacht hat, der hat einen Podcast über Desinformation gemacht. Wir haben auch einen Podcast über Desinformation gemacht. Der ist ein bisschen anders als der. Der von Keshra ist natürlich cooler als unserer.
Es gab so eine Stelle, wo sie so einen Dialog gefaked haben, der komplett vorgeschrieben war. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Da konnte ich
nicht das weiß ich nicht. Ich habe nicht jede Folge von Noise gehört, was dann irgendwann so war, dass ich, okay, jetzt Retalk. Ich habe dann irgendwann, war ich so tief in der Produktion drin von Netz aus Lügen, den wir für BBB machen, dass ich irgendwie so Dass es so sehr, sehr frustrierend war, ja, zu sehen, okay, das ist ein anderer Podcast, ich kann den jetzt nicht hören, weil ich so tief in der Produktion von meinem anderen Desinformations-Podcast drin bin. Deswegen habe ich nicht alles gehört, aber ich mochte das, wie das aus dem Stand her, aus dem Stand raus klingt, für wie das gemacht ist, wie das, ja, wie das geschrieben ist und vorgetragen. Also da fand ich, das fand ich schon sehr, sehr cool. Dafür, dass es eben eine ganz, ganz junge Firma ist, auch die das macht. Aus dem deutschen Bereich, lass mich jetzt nochmal schauen. Nicht, Sachen, die nicht von uns sind, ja. die ich mag. Genau, Neues hatte ich schon erwähnt. Ich hatte Podcast-UFO schon erwähnt. Ja, jetzt müsste ich nochmal schauen, was ich sonst noch so empfehlen kann. Das ist so eine Sache, die mich immer so ein bisschen stört an der deutschen, nee, nicht an der deutschen, aber so generell am Podcast-Business oder am Podcast-Game oder keine Ahnung, wie man dazu sagen soll. Ich finde es so ein bisschen schade, dass wenn es um neue Podcasts geht, geht man immer so, ja, okay, jetzt gibt es dieses eine Leuchtturmformat und das musst du gehört haben und es gibt noch das und das und so. Dabei sind wir halt jetzt zum Beispiel mit sowas wie Wissen Weekly, wo wir jetzt auch 36 oder fast 40 Folgen schon gemacht haben, einfach in so einem Bereich auch unterwegs, wo man einfach auch verlässlich abliefern muss und eigentlich so einen Hörerstamm hat, den man, der natürlich wachsen soll, aber idealerweise hat man so ein langlaufendes Format und man versucht irgendwie seinem Publikum das Beste zu bieten. Und ich finde es ganz oft so schade bei, hey, gibt es irgendwie was Neues, was man hören kann, dass dann diese Formate, die irgendwie auch schon ewig laufen, die irgendwie aber auch mal eine coole einzelne Episode oder irgendwie sich in ein paar Folgen mal was Neues trauen oder so, dass das dann immer irgendwie so nicht besprochen wird. Also zum Beispiel bin ich immer noch ganz großer Fan von der Tag, also im Deutschlandfunk. Leider hostet das jetzt nicht mal an Katrin Büsker und es ist auch gerade nicht so klar, was mit diesem Format irgendwie sitzt, aber ich bin großer Fan zum Beispiel davon. Ich bin ganz großer Fan von Formaten, die über einen langen Zeitraum eine gute Qualität abliefern, verlässlich sind. Und das finde ich eigentlich eine viel krassere Benchmark, das zu erreichen, als immer wieder irgendwie ein neues Feuerwerk abzufackeln und zu sagen, guck mal, hier gibt es was Neues. Und wir sind aber leider als Menschen auch vielleicht so gepolt, dass wir immer irgendwie was Neues brauchen und so. Deswegen, I get it. Ja. Ach so, ja, Elf Leben kann ich natürlich auch noch erwähnen. Habt ihr wahrscheinlich auch alle schon gehört. Und bestimmt war Max auch schon da und so.
Exakt.
Ah, ja?
Ja, kurze Mal oder sowas. Ja.
Aber auch das ist so, das ist nicht total beeindruckend, auch wenn ich wirklich so null Fußball werde. Wirklich so null, dann finde ich total beeindruckend, was er geschafft hat.
Dass er halt auch so die Geschichte des Podcasts selber noch in den Podcast eingebaut hat, ist zwar sehr meta, aber also es holt ja mich halt immer total ab, ja. Wen würdest du denn als nächstes vorschlagen, den wir hier einladen sollen?
Tristan Lehmann, ehemaliger Creative Director von FIO. Den würde ich mal anfragen.
Dann danke für den Tipp und ich glaube, mit den Fragen sind wir soweit durch. Vielen Dank.
Cool, danke.
Und wir gehen dann sozusagen jetzt in den nicht öffentlichen Teil. Nächsten Monat ist dann Lutz Neumann von Wegwörtern. Bis dann.